Bild zu verdeutlichen, da muss man sich das selber klar machen. Wenn ich so in den Raum jetzt schaue, und jetzt schaue ich natürlich nur die Männer an, ihr nennt euch ja alle, denke ich, bibeltreu. Gibt ganz wenige. Die beiden nicht. Ganz wenige. Ich bin bibeltreu, gell? Es ist einem Manne verboten, das Haupthaar rundherum abzuscheren. Ich frage euch, ihr nennt euch bibeltreu, mit welchem Recht habt ihr euch heute Morgen rasiert? Das geht doch nicht. Das ist eine sehr, sehr situationsbezogene Anlehnung der Gebote Gottes, weil es der Frau nicht passt. Da wird ein Bibelwort gegen das andere ausgehebelt. Es ging ja auch einer, da sehe ich noch einen Bibeltreuen rundherum, da hinten. So eine kleine Gruppe, eine kleine Schar, verachtet. Ich möchte mal drei ganz kurze Prinzipien aufstellen. Was gilt von der alttestamentlichen Tora, der Gesetzgebung, für uns heute? Als verbindliches Wort. Ich sage andersrum, was gilt nicht? Alles, was Israel als Volk gesagt ist. Ich bin kein Israelit. Für mich gilt nicht das Gebot der Beschneidung, eines der Grundgebote Israels. Für mich gilt nicht das Gebot, wie ich das Haar zu tragen habe. Das ist zu Israel gesagt, im Unterschied zu den anderen Völkern. Zweitens, es gelten alle Gebote, nicht für mich verbindlich im Neuen Bund, die das Land Israel betreffen. Da gehören viele dazu, sehr viele. Und drittens, es sind alle diese Gebote für mich im Neuen Bund nicht mehr verbindlich, die den Tempelkult betreffen. Wir haben keinen Tempel mehr. Da gehören jetzt ein riesiger Teil der Reinheitsgebote bis hin zu den Speisegeboten dazu. Was heißt das aber, sie sind nicht mehr verbindlich? Das heißt, sie sollen mein Leben in der Praxis nicht mehr bestimmen, sie sind aber sehr wohl in der Auslegung vorbildhaft übertragbar in unsere heutigen Lebenssituationen hinein. Die Frau trage das berühmte, lieben Zell, lang umgetrieben, die Frau trage keine Männerkleider und der Mann keine Frauenkleider, war in unseren Gemeinschaftsverbänden immer wieder, auch bei euch in lieben Zell, auch im Brüderbund Thema. Was heißt denn das? Man geht auf jeden Fall fehl, wenn man sagt, da geht's um die Hosenfrage. Das stimmt nicht, sondern das Männergewand und das Frauengewand zu der Zeit war in der äußeren Form zunächst einmal fast gleich dieser Überhang, dieser lange, mantelartige Gewandüberhang. Die Frauenkleider waren so geschnitten, dass sie den Körper verdeckt haben. Schutz. Weit. Die Männerkleider, das Männergewand, mehr, weil der Mann in der Arbeit nach außen und so tätig ist, mehr Körper betont. Das ist der Unterschied. Das hilft natürlich ungeheuer heute, wo die Mode bei der Frau ja geradezu körperbetont entworfen wird. Manchmal ganz raffiniert verhüllt, damit der Körper umso begehrlich wird. Also alles das, was damit zusammenhängt. Da lernen wir draus. Was wollte denn Gott damit? Er wollte nicht, wie mancher dann naiv so sagt, er wollte nicht, dass Frauen kein Hosen anziehen. Das wollte er nicht sagen, sondern er wollte die Frau mit diesem Gebot schützen, dass ihr Körper nicht Objekt der Begierde wird. Was sagt Jesus? Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, ansieht. Wir Männer sind da sehr versuchlich. Und darum dieses Gebot, da lernen wir sehr viel davon. Eine Frau, die diese alttestamentliche Linie ernst nimmt für sich, die weiß, ich kleide mich so, dass ich nicht, jetzt sage ich es mal ganz direkt, zum Schauobjekt der Männer werde. Punkt. Und ist eine ganz große Hilfe. Um diese Frage geht es, um diese Frage. Und so können wir aus jeder einzelnen gesetzlichen Linie der Tora für uns zur Lehre, zur Vergewisserung, zur Erkenntnis das übernehmen und sehen, wie das heute anzuwenden ist. Wenn das Landrecht, das Gott für Israel verfügt hat, bei uns einigermaßen beachtet würde, gäbe es keine Armut, keine Spekulation. Gott hat das Recht, die Tora in Israel so geordnet, dass eigentlich unmöglich war, ein Sozialfall zu werden. War unmöglich. Allein das 7. Jahr, das Erlassjahr, erst das 49., wenn sich da einer um Hab und Wahr gesoffen hat und die ganze Familie echt verarmt war, im 49. beziehungsweise im 50. Jahr im Halljahr wurde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Dann konnte man wieder beginnen. Ist herrlich. Alle Sozialgesetzgebung, die modernste, die wir heute haben, kommt längst nicht an die Tora heran. Wir müssen es nur uns immer wieder verdeutlichen. Soweit gilt, das Alte Testament ist ungeheuer inhaltlich schon für die äußeren Lebensverhältnisse jetzt eine Fundquelle gerechter Verhältnisse. Muss man sich klar machen. Gibt's da Ergänzungen dazu? Frage, es gibt natürlich völlig unterschiedliche Zählungen. Es ist schon völlig unklar, wie ist das, wie viel waren bei der Speisung da? 5000 steht bei uns. 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Wie viel waren es denn im Ganzen? Jeder Mann eine Frau, dann wären es 10. Durchschnittliche Kinder 3. Haben die alle ihre Kinder dabei gehabt, haben die ihre Frauen zu Hause gelassen zum Putzen. Also es ist eine Zahlenangabe, die in irgendeiner Weise zunächst einmal gemacht ist. Und so kann man dort auch suchen. Bitte. Die haben die Väter getragen, Huckepack. Ich möchte es an einer Stelle deutlich machen. Die Frage nach der Sachwahrheit, nach der sachlichen Wahrheit der Bibel, ist für uns nicht so entscheidend wichtig. Sie ist aber sehr wichtig im apologetischen Gespräch. Wenn dann der Lehrer kommt und sagt, das ist völlig unmöglich, du glaubst da an Schöpfungsgeschichte und es wird doch die Erde seine Scheibe und die schwimmt auf dem Ursehen, was weiß ich alles. Man kann schon sehr deutlich machen in der Apologetik, dass da doch sehr tiefsinnige Linien laufen und es auch in einer Weise mit dem heutigen Weltbild, das ja auch ein Konstrukt ist, in Übereinstimmung gebracht werden kann. Aber die biblischen Texte, wenn ich vorher gesagt habe, sie sind keine neutralen Lektionen, wo ich etwas zur Kenntnis nehmen soll. Sie reden mich als Liebesbrief an. Das heißt, die Berichte, und jetzt kommen wir zu den sachlichen Berichten, die Berichte, die da sind, sind immer Berichte von Betroffenen. Und Berichte von Ergriffenen. Und die haben eine eigene Qualität, die nicht ausgespielt werden kann gegen die sachliche Richtigkeit, sondern die sich einpassen in diesen Rahmen, noch viel tiefer wahr sind als allein objektive Tatbestände. Ich fuhr von meinem damaligen Wohnort nach Tübingen zu einer Sitzung vom Bengelhaus. Unterwegs, die Straße war einsehbar. 2-3 Kilometer sehe ich da vorne ein weißer BMW auf der Straße. Quer. Ich fahre langsam hin. denke durch irgendeinen Unfall oder was, plötzlich springt da einer auf mich zu mit gezogener Pistole. Dann sehe ich, wenn ich die Augen zumache, sehe ich den. Lange Haare, Lederjacke, Pistole in der Hand und zielt auf mich. Ich denke, damals war Ende der 70er Jahre, die Zeit der Bader-Meinhof-Bande, Mensch, die möchte mein Auto klauen. Die überfallen mich, gäb Gas, wie der blöde Ras über den Acker und hau ab. Die schießen, der schießt hinter mir her. Ich weiß noch, ich saß in meinem Auto und habe nur gesagt, Herr Jesus, hilf, dass er nicht trifft. Mit 180 Sachen nach Tübingen rein, am Ortseingang von Tübingen, riesiges Polizeiaufgebot. Ich denke, jetzt bin ich gerettet. Mach die Tür auf, kommen die Polizisten, erziehen mich raus, Hände auf den Rücken, Handschellen an und werfen mich ins Polizeiauto. Ich sitz da wie betäubt drin und dann höre ich, wie der Fahrer sagt, Mörder gefasst, wir kommen aufs Präsidium. Es hat sich ja dann nachher herausgestellt, ich war nicht dieser Mörder, aber dieser Mörder, da hat ein junger Mann angerufen bei der Polizei, er hätte seine Freundin umgebracht. Und sie haben gesagt, er soll dort bleiben, sie kommen, sie kamen, haben die tote Freundin gefunden, aber der war nicht mehr da und der fuhr. Ich habe damals ein außergewöhnliches Auto gefahren, einen Renault Fuego, den gibt's heute nicht mehr. Und der fuhr den gleichen, und das hat er der Polizei gesagt, und als ich da ahnungslos kam, meinten sie, ich sei der Mörder. Warum erzähle ich das? Objektiv ist dieser Fall, übrigens, der hat tatsächlich auf mich geschossen, und hat mir nachher gesagt, der Beamte, zuerst habe ich auf die Reifen geschossen und dann auf den Mann. Er hat aber nur in den Kofferraum getroffen. Warum erzähle ich das? Ich kann diese Szene minutiös genau schildern. Ich sitze im Auto, der springt her mit der Pistole. Ich kann die Haarlänge, die Farbe seiner Lederjacke, ich kann das alles genau sagen. Dieser Fall wurde, weil ich mich nachher beschwert habe bei der Polizei, zu einem Lehrbeispiel bei der Ausbildung von jungen Polizisten, dass man so nicht machen darf, weil ich gesagt habe, wenn ihr nur eine Polizeikelle gehabt hättet oder eine Polizeikammer, ich hätte doch sofort gehalten, ich hatte doch ein gutes Gewissen. Seitdem dürfen sie nicht mehr rein in Zivil vorgehen bei solchen Dingen. Die haben mir nachher erzählt, als diese Szene nachgestellt wurde, die waren zu dritt. Ich habe nur den einen gesehen, der da an meinem Auto stand. Der hat sich mir eingebrannt, die anderen zwei nicht. Als die Frauen zum Grab kamen, da hat sie ein Engel angesprochen und das hat sich ihnen eingegraben. Auf den haben sie geschaut, dass noch ein zweiter da war. Das berichtet der Lukas, der historisch untersuchend berichtet, genauer. Aber sie sind betroffen von dieser direkten Rede. Viele Berichte, gerade im Neuen Testament, im Umkreis des Jesusgeschehens, haben die Zeugen so tief beeindruckt, dass sie es minutiös wiedergeben können, aber sie legen keinen Wert, dass das alles vollständig, geschichtlich, umkreismäßig, alles abgedeckt ist. Deshalb schreibt zum Beispiel der Johannes sein Evangelium, weil er diese Betroffenheitsberichte ergänzt und sagt, ich weiß noch einiges dazu. Das ist etwas ganz anderes. Die Bibel enthält weithin keine neutralen Zeugenbeobachtungen, sondern ergriffene, lebensverändernde Berichte mit ihrer eigenen Kategorie der Personwahrheit. Aber auch in der Sachwahrheit richtig. Soweit zunächst. Jetzt denke ich, sind die Fenster offen? Ah, schön, Tür auf, bitte. Nun ist zunächst einmal ein normaler Tatbestand, Jesus war ein Mensch. wie wir. Seinem Äußeren wie ein Mensch erfunden. Wir stellen ihn insofern gar nicht dar. Wir haben keine Ahnung. Eigentlich wird irgendwo im Neuen Testament beschrieben, wie er aussieht. Wir wissen nichts von ihm. Wir wissen, er hat höchstwahrscheinlich eine weiße Hautfarbe gehabt, wie wir, wie die Juden. Aber wir wissen weder Haarfarbe, noch Haarlänge, noch Augenfarbe, noch irgendetwas. Also insofern finde ich da nichts dabei, wenn man, um das zu verdeutlichen, das irdische Leben Jesu einen Schauspieler nimmt dazu. Und ich denke, von meiner Seite aus wäre auch die Frage, ob ich ein Kreuz bzw. ein Kruzifix als Verdeutlichung dessen, dass ich Christ bin, in unseren Gottesdiensträumen oder Gemeinschaftssälen habe, das soll ja nur auf ein Zentrum hinweisen. Da starb Jesus für mich. Das fällt für mich nicht unter die Frage des zweiten Gebotes, du sollst dir kein Bildnis machen. Ich denke, dass das in einen größeren Umkreis hineingehört. Ich lege Gott fest. Und das kein Bildnis machen ist eher das, was dann Paulus im Römerbrief in Kapitel 1 sagt, sie haben verwandelt das Bild des unsichtbaren Gottes in Tiere, Menschen, was weiß ich alles, dass der Götzendienst mit konkreten Anbetungsbildern hier in die Irre führt. Das Kreuz ist ja nicht etwas, das kommt drauf an, wenn ich vor dem Kreuz niederknie, das Kreuz für mich was Heiliges ist, dann mache ich mir ein Bildnis. Das Kreuz ist mir ein Symbol, das mich erinnert, da ist das Zentrum. Ich weiß von nichts anderem zu predigen als dem gekreuzigten Christus. Aber wenn das Kreuz ein Loch kriegt, dann hau es zusammen und steck's in den Ofen. Wenn's verschimmelt, ist halt nichts Heiliges. Das ist ja, wir wollen uns nicht an äußere Dinge binden. Da sind unsere Leute immer ganz entsetzt. Da gerade war diese hochheilige Handlung, das Kindchen wird getauft und jetzt steht die Taufgesellschaft vor der Kirche und dann kommt Meister und schüttet es aus. Alter, das hätten wir sollen in ein Fläschle tun und ein Schränkle stellen. Wir kennen nicht keine heiligen Dinge in dem Sinn. Oder?
Denksteine.
Die Denksteine wird aufgefordert, damit sie immer dran denken, oder Samuel geht dort, diese Denksteine, 1. Samuel 7. Also das ist ganz klar, weil Gott auch weiß, dass wir sichtbar ein Zeichen brauchen, dass wir erinnert werden an die Taten Gottes. Und täuschen wir uns nicht, Zeichen sind dann eine Hilfe. Und so ist das Kreuz ein Zeichen, dass Christus für uns gestorben ist. Ist kein Bildnis. Ein Zeichen. Bildnis ist was anderes, wenn ich, ja, Gleichnis, das heißt, wenn ich Gott gleichsetze, so wie ich ihn male. Das ist da gemeint, Bildnis oder Gleichnis. Wenn ich deshalb ein Gottesbild vor mir habe und dieses Gottesbild abformt in mein Denken hinein, und täuschen wir uns nicht, je nachdem, wie man Gott zeichnet, so werde ich ihn auch verinnerlichen und entsprechend auch sehen. Das ist verboten, wenn Gott über alles darstellen erhaben ist. Nicht aber ein Zeichen, das an die Taten Gottes erinnert. Muss er sauber auseinanderhalten. Und wer jetzt im Umgang mit Kindern nicht deutlich Zeichen setzt und macht, der hilft ihnen nicht, dass sie diese Dinge auch verinnerlichen.
In diesem Sinne sind ja bei uns in der evangelischen Kirche eben Taufe und Abendmahl auch Wortzeichen. Weil wir nicht nur mit dem Verstand anzusprechen sind, sondern auch sinnliche Menschen sind. Auch sinnlich wahrnehmbare Taufen.
Ja. Gut, aber ist Ihre Frage damit die Richtung ungefähr klar? Das zweite Gebot schützt vor verwirrendem Irrweg Götzendienst mit direkten Vorstellungen in der Sache. Ich denke, wir stehen auf, singen den Vers, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Du bist nun mein und ich bin dein. dir habe ich mich ergeben. Punkt 4. Von heute Morgen, das gibt einen eigenen langen Unterpunkt. Er, Gott, redet in seinem Wort verbindlich. Das heißt, das biblische Wort gibt uns auch direkte Anweisungen zum Leben. Ich nenne das jetzt einmal Grundlinien der Ethik. Das ist ja heute etwas von dem, was uns sehr miteinander bewegt, auch und gerade in unseren Kirchen und Gemeinschaften. Ich erinnere nur an die Fragen der Stammzellendiskussion, der Embryonenforschung, der Frage der Homosexualität beziehungsweise der gleichgeschlechtlichen Ehe und was da alles ist. Es ist immer auch ein Zeichen einer verflachenden Kirche, wenn die Ethik zum Thema wird, zum Hauptthema. Unser eigentliches Thema ist die Dogmatik. Es ist verflachend, wenn das hier, das ist genau der Vorgang, der Satan führt die Eva in, verwickelt sie in eine ethische Diskussion. Sollte Gott gesagt haben. Die ethische Diskussion hat es in sich, sie führt immer an die Grenze. Die Eva fängt an zu überlegen, hat er jetzt das gesagt oder hat er es nicht gesagt? Schlicht gesagt, das Wortvertrauen geht jetzt ein Stück weit, steht zur Debatte. Nötig ist das natürlich, bitter nötig, dass wir die Grundlinien für unser christliches Leben uns von der Bibel her verdeutlichen. Punkt A unter 4. Christliche Ethik ist immer Weil-Ethik. Wenn wir es hören, das Grundwort der christlichen Ethik, zum Beispiel in Römer 12, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber hingebt. Römer 12 kommt nach Römer 1 bis 8. Zuerst geht es um die Frage, um das Fundament, so halte ich nun dafür, dass ein Mensch gerecht werde, allein aus Glaube. Allein durch die Gnade. Die Ethik ist dann die Konsequenz draus, das christliche Leben. Das ist wie ein Baum und seine Frucht. Und Jesus sagt so einfach, ein guter Baum bringt gute Früchte. So gehört's zusammen. Christliche Ethik ist Weil-Ethik, weil Gott an uns gehandelt hat, weil wir durch Jesus Christus Wiedergeborene sind. Darum leben wir wiedergeboren. Wiedergeboren auf Latein heißt übrigens alternativ. Wir sollten das nicht den Grünen überlassen. Wir Christen sind die eigentlichen Alternativen, die Wiedergeborenen. Unser Handeln entspringt aus dem, dass wir das ganze Heil zugesprochen haben. Wir brauchen uns nichts zu verdienen. Darf ich es an einem Beispiel so sagen? Da behält man's. Viele denken so, gerade im Pietismus, es gibt ein Himmelskonto. Und auf das zahle ich ein. Das ist so die Himmelsbausparkasse. Da kommt jetzt das alles drauf, was ich so im Reich Gottes tue. Und irgendwann mal, der Herr gibt noch einen Zins obendrauf, reicht das für eine Einzimmerwohnung in der himmlischen Stadt. Wann, das wird sich dann entscheiden. So denken wir. Ich muss einzahlen. Nein, andersherum ist, ich bleib bei diesem Bild. Jawohl, es gibt ein Himmelskonto für jeden von uns auf deinen Namen persönlich ausgestellt. Da ist unheimlich viel eingezahlt von Jesus. Und unsere Aufgabe ist, das jetzt unter die Leute zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Das, was auf unserem Konto einbezahlt ist durch Jesus, unter die Leute zu bringen, ist gar nicht einfach. Nicht einzahlen, sondern ausgeben. Das ist das Entscheidende. Nicht, dass wir uns irgendetwas verdienen mit dem, wie wir handeln, sondern dass wir aus diesem ungeheuren Geschenk heraus leben dürfen. Mensch, der Himmel ist mir schon sicher. Das ist mir zugesprochen. Und jetzt sagt Jesus, du sei so gut und komm nicht allein. Bring viele andere mit. Christliche Ethik, christliches Leben steht immer unter diesem Gesichtsfeld. Gehe dann die Hecken und Zäune und rufe sie herzu. Komm doch nicht allein. Da ist das Fundament, weil Gott gehandelt hat. Darum hat sich das in unserem Leben verändert. Ich muss nichts mehr leisten, sondern ich lebe, was er an mir verändert hat. Nicht mehr um zu, sondern weil. Das gibt immer eine verkrampfte Lebenshaltung. Ich tue etwas, um zu, das und das zu erreichen. Nein, ich tue etwas, weil ich das alles schon erhalten habe. Christen sind keine Sammler, auch nicht Sammler des Heils. Wir sind Verteiler. Wir sind Verteiler. Christliche Ethik ist zuerst Verteilerethik. Weil, gell, das ist konkret, da halte ich eine Bibelwoche, schon einige Zeit her, da drunten in Oberland, glaube in Mengen oder wo das war, ein lieber Bruder sagt, ich fahr dich, ist ja weit gewesen, war im Winter, wir fahren dann zurück, so über die Alp, und plötzlich da in der Gegend von, wo waren das, bei Münzingen so, tief Winternacht, der Blitz, sage ich, ja wie? Ein Wintergewitter. Ja, einen Kilometer weiter, nix Wintergewitter, Polizei. Winkt einen heraus, das ist dann schon ein bisschen peinlich, was haben Sie für einen Beruf und so, einen Erwachsenenbildner. Das sagt man nicht auf einen Satz, Pfarrer. Also auf jeden Fall, es war nicht billig. Wir fuhren dann weiter und der liebe Bruder neben mir war auch betreten und dann spricht er das so aus, was ich gedacht habe, hat gesagt, ist eigentlich komisch. Wenn man, im Schwäbischen heißt es zerschlappet, wenn man zerschlappet unterwegs gewesen wäre, also so zum Vergnügen, dann, aber wir sind doch für Jesus unterwegs. Das wäre doch ein kleines, dass er den Fuß vom Gas hätte nehmen lassen oder irgendwie so. Merkt ihr unsere Rechnergedanken? Unsere Rechnergedanken. Brüder und Schwestern, wo wir anfangen mit Jesus zu rechnen, abzurechnen, stirbt die Liebe. Da stirbt die Liebe. Ich tue etwas, weil ich will nichts erreichen, sondern weil ich ihn liebe. Das ist meine tiefste Motivation. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und ich will ihn doch nicht betrüben. Da komme ich heim, schaue ins Kinderzimmer, sieht aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ich schaue die drei nur an und sage, wenn nicht in einer halben Stunde, dann... Wisst ihr, ich kann ernst sein. Und dann flitzen die. Nach einer halben Stunde ist Kinderzimmer nach ihren Maßstäben Bigobell aufgeräumt. Also, komm wieder heim, schau ins Kinderzimmer, schüttel resignierend den Kopf. Setz mich an einen Schreibtisch. Kommt nach einer Stunde der Kleine und nimmt mich bei der Hand und sagt, Papa, komm mal mit. Und dann macht er die Tür zum Kinderzimmer auf. Jetzt hat er das aufgeräumt und strahlt mich an. Er hat das gemacht, weil er gesehen hat, wie mich das betrübt hat. Aus Liebe zu mir. Dass er nachher sagt, du krieg ich 5 Mark, das ist die alte menschliche Natur, die da durchbricht. Aber zunächst geht's um das, ich tue es Jesus zuliebe. Deshalb Satz B, christliche Ethik ist Dienstethik. Ich ermahne euch, sagt Paulus, durch die Barmherzigkeit Gottes. Ermahnen eigentlich trösten, ermuntern, zurufen. Dienstethik, wenn ich so lebe nach dem, was Jesus mir sagt, was der Geist Gottes in mir wirkt, was die Bibel für Linien vorgibt, dann gelingt mein Leben. Und jetzt geht's ums äußere Leben zunächst. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie, Johannes 10, Vers 10, was steht da? Das Leben und volle Genüge, eigentlich wörtlich überfließend haben sollen. Wir Schwaben sagen, mach ruhig ein Häufle drauf, wenn wir uns Kaffee einschenken lassen. Eine alte Schweizer Übersetzung übersetzt zum Beispiel an der Stelle, du schenkest mir voll ein. Das ist ja gemein. Im Psalm 23, du schenkest mir schwibbeli, schwabbeli voll. Das meint das. Wer aus dem lebt, was uns Jesus gibt, was die Bibel anbietet, da wird ein Leben gefüllt. Das lohnt sich. Darum ist Jesus gekommen. Ich hatte gestern ein Gespräch. Da hat mir eine Frau dann gesagt, ich kenne in meinem gesamten bekannten und verwandten Umfeld keine einzige Ehe, die ich als glücklich bezeichnen würde. Und sie lebt im gleichen Umfeld wie wir. Innerhalb der christlichen Gemeinden. Jesus ist nicht gekommen dazu, dass wir in unseren Ehen ständig Schwierigkeiten haben. Er ist gekommen, auch und gerade in diesem Lebensbereich volle Genüge. Darf ich es einmal aus meiner persönlichen Erleben und Erfahrung einfach so sagen, ihr wisst es ja als bezahlte Theologen, die ihr oft im seelsorgerlichen Dienst seht und auch als unbezahlte Theologen. Ich denke, das ist das Hauptproblemfeld unserer Tage, gerade auch in unseren frommen Kreisen. Nicht gelingende Ehen. Schwierige familiäre Beziehungen und Verhältnisse.